Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wann auch immer ihr uns hier an eurem Transistor-Podcast-Gerät, heißt es Transistor? Transistor? Ist egal. Wann auch immer ihr jetzt euer Empfangsgerät auf Empfang geschaltet habt, ob am Tag, in der Nacht oder egal auf welchem Stück Erde, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Andere können heute leider nicht dabei sein. Ich weiß gar nicht, warum.
Männer, guten Morgen. Ihr hört's. Also wenn es okay ist, würde ich euch den Podcast heute alleine überlassen.
Ja, also ich weiß gar nicht, warum er nicht mit der Stimme hier angetreten ist.
Ich auch nicht. Also ist doch eigentlich okay. Ich meine, wenn er uns da so eine Sprachnachricht aufsprechen kann, dann kann er eigentlich auch hier drin sitzen und irgendwas sagen, oder?
Eben. Die 4 Stunden Rohmaterial einsprechen ist ja wohl kein Problem, wenn am Ende wieder so 38 Minuten rauskommen. In Tee Time, der Golf-Podcast. Aber Flo und ich sind natürlich für euch am Start. Es gibt viel zu berichten, es gibt viel zu erzählen. Auf dem Golfplaneten war einiges los in den letzten Tagen. Wo fangen wir denn an? Wo hören wir auf?
Wollen wir mit Ergebnissen anfangen oder Gossip?
Wir fangen mal mit einem Ergebnis an. Wir müssen heute über Helen Briem sprechen.
Okay, dann reden wir über Helen Briem.
Erstes Profiturnier in der First Liga.
Auf der Ladies European Tour unten in Spanien.
In Spanien. Und dann, wie man das eben so macht, ne? Ja. Man sagt guten Tag, stellt sich kurz vor und gewinnt in Quese.
Richtig, genau. Ne? Also geht da mal eben hin. Er war von Anfang an mit dabei, ist als Führender in die Finalrunde gegangen und hat dann mal eben so locker flockig bei diesem 1-Millionen-Euro-Turnier auf der Ladies European Tour gewonnen, nachdem sie bereits dreimal als Amateurin auf der Ladies European Tour Access Tour gewonnen hat. Also irgendwie, ich glaube, die hat bis jetzt mehr Siege als Teilnahmen bei so einem Turnier.
Ist das unser neuer Superstar, Upgrowing Megastar, wenn die jetzt einfach alles gewinnt, wo sie mal kurz guten Tag sagt?
Anscheinend.
Das ist ja Wahnsinn.
Also es scheint sehr stark in diese Richtung zu gehen. Ich meine, wir hatten ja schon viele sehr, sehr gute Talente. Also Sean Einhaus, Dominik Voss, Stefan Groß. Also da waren ja viele dabei, die früh auf sich haben aufmerksam gemacht im Amateurbereich. Vielleicht auch hier und da mal im Profibereich. Aber dann, ich sag mal, haben sie es noch nicht geschafft, das hinzukriegen, was jetzt eine Helen Briem geschafft hat. Helen Briem, Nummer 1 der Welt als Amateur. Mhm. Und jetzt dann auch nochmal, sage ich mal, also in dieser kurzen Phase, in der sie jetzt als, sag ich mal, gut, im Status Amateur, aber doch als Pro irgendwo gespielt hat, diese 3 Access-Turniere hat sie als Amateur gespielt, aber seien wir mal ehrlich, das fällt jetzt so ein bisschen in eine Phase rein, wo man sagen kann, okay, da hat jetzt ihre Profikarriere begonnen. Also so erfolgreich war bis jetzt niemand in der Vergangenheit, der, sag ich mal, gleich Pro geworden ist.
Überragend. Müssen wir gucken, dass wir sie demnächst mal hier im Podcast haben. Helen Briem gewinnt ihren ersten Titel als Profi. Und Thomas Rosenmüller, der alte Haudegen aus München, warum spreche ich jetzt so hamburgisch, keine Ahnung, ist, wie haben sie es gepostet? Tourbound. Hashtag.
Tourbound, wow. Richtig. Also er ist Tourbound. Wie würde man Bound übersetzen? Designiert? Tour-designiert?
So würdest du das übersetzen, ja. Total schon, emotional. Es würde auch durch die Decke gehen. Das würde viral gehen, wenn du das so postest.
Tour-designiert.
Ey, Thomas Rosenmüller ist Tour... Ja, egal. Also er ist auf jeden Fall jetzt auf der US-PGA-Tour. Der nächste Deutsche, der es geschafft hat von der Corn Ferry Tour. Ich denke da immer an Cornflakes. Ich weiß nicht warum, ich krieg's nicht gebacken. Ist tatsächlich jetzt aufgestiegen in die erste Liga, in die Crème de la Crème, in die Bussi-Liga, in die geile Liga, in die Liga, wo man die coolen Jungs trifft.
Jetzt habe ich eine gute Formulierung.
Achtung.
Oft genutzt von meinem Kollegen Jonas Friedrich, wenn wir auf Sky kommentieren. Er gehört jetzt zum Destillat.
Oh, wow.
Des weltweiten Männerprofitums.
Das ist gut. Irgendwann gibt es die Destillation Tour.
Er ist Tour-destilliert.
Tour-destilliert. Thomas Rosenmüller. Also wir kommen ja aus den Superlativen gar nicht mehr raus in dieser Woche. Also, Helen Briem gewinnt, Thomas Rosenmüller steigt auf und Martin Keimer schafft die 100 Meter unter 14 Sekunden.
Yes! Yes!
Also, das deutsche Golf ist am Fliegen, Freunde.
Und am Rennen.
Und am Rennen, genau.
Geht ab.
Was war das denn für eine Wette? Also, irgendwie, ich habe das irgendwann in Social Media mitbekommen, dass er irgendwie mit sich jetzt ausgemacht hat oder mit irgendwelchen aus seiner Crew da, von den Cliques, dass er diese 100 Meter unter 14 Sekunden schafft. Dann gab es auch von ganz vielen Spielern der Lift-Tour gab es so Kommentare. Auch Ian Poulter hat gesagt, der Deutsche hat wieder einen an der Waffe, schafft er nie im Leben. Ja, zack, hat er gemacht. Ich glaube sogar noch schneller, als war er nicht sogar unter 13 sogar. Also dieses Muskelpaket auf 100 Metern, das sah schon gut aus.
War schon knackig, gell?
Ja.
Das ist schon was. Da habe ich übrigens einen Fun Fact, oder was heißt Fun Fact, eine fun-projizierte statistische Erhebung.
Du Lämme.
Angeblich
war es gar nicht Martin Keimer, sondern Usain Bolt.
Angeblich 95% aller Menschen ab dem Alter von 35 machen keinen gezielten Sprint mehr.
Nochmal, was? Alle Menschen ab 35 machen keinen gezielten Sprint mehr.
Korrekt.
Also dazu zählt auch nicht mal zur Bahn oder zum Bus so.
Nee.
Echt nicht?
Obwohl Sprinten quasi zu den Grundfähigkeiten, sag ich mal, der menschlichen Motorik gehört.
Aha.
Und ab 35 trainieren ungefähr 95% aller Menschen nicht mehr diese Fähigkeit.
Der trainieren auf jeden Fall nicht. Ja, will ich auch nicht. Hallo?
Wer will denn sprinten?
Wir reden hier
ab
über
35,
Golf, Herr Fritsch.
Ne?
Was soll das jetzt mit Geschwindigkeit zu tun haben? Ja, okay. Nehmen wir mal mit.
Habe ich in letzter Zeit immer mal wieder aufgeschnappt.
Ja. Aber schön. So, dann noch eine wichtige Nachricht, läuft unter dem Hashtag Service. In 3 Monaten ist Heiligabend, Weihnachten. Nur nebenbei, damit haben wir jetzt so ein bisschen wieder die ganzen Online-Shops in der Golfwelt ein bisschen unterstützt. Und wir sagen, ich muss noch schnell für meine Frau ein neues, vielleicht Eisen 7 bestellen. Was für eine Brücke zum nächsten Thema. Aber Glaube unter Profis. Eieiei. Also. Also ich glaube, war der nicht letzte Woche, Sahith Theegala, war der nicht letzte oder vorletzte Woche mal richtig gut dabei auf der Tour?
Oh ja, ja, Sahith Theegala hat letztes Jahr bei diesem FedEx Cup Fall das erste Turnier direkt gewonnen, das jetzt auch vor kurzem wieder stattgefunden hat in Napa. Mhm. Er hat die 49er Championship gewonnen und gehört wahrscheinlich mit zu den 10, 20 aktuell besten Spielern der Welt.
So, der hat das jetzt, was Thema Aberglauben und so weiter angeht, ne?
Aber das ist legendär, was der gemacht
hat. Er hat es auf die Spitze getrieben. Und vielleicht ist das aber auch einfach für uns alle der Trick. Vielleicht ist das einfach jetzt der Durchbruch für alle, die sagen, ich habe einen Schläger im Back, der kotzt mich an.
Absolutes Genie.
Wenn wir diesen Move alle machen, könnte unser Golfspiel viel besser werden.
Er hat
bei Ping angerufen.
Bei seinem kein 7er-Eisen.
7er-Eisen ist scheiße, Leute. Er hat bei Ping wirklich...
Ich hasse das 7er-Eisen. Ich krieg's einfach nicht hin. Es geht nach links, es geht nach rechts, es geht zu kurz, es geht zu lang. Es geht nirgends hin, wo ich hin will. Ich treff's an der Hacke, ich treff's an der Spitze, ich treff das Ding oben, ich treff das Ding unten. Und außerdem sieht's einfach potthässlich aus.
Also, Theegala hat dann... An irgendeinem Tag, ich glaube, das war sogar in London jetzt letzte Woche, bei der Proberunde oder so, ich weiß nicht genau, wann das war, es muss vor ein paar Tagen gewesen sein. Also Ping wusste, er ist unzufrieden mit seinem Eisen 7, warum auch immer so, aber das hat bis jetzt keinen tangiert, es musste keiner Schiss haben, dass der jetzt irgendwie gewalttätig wird oder völlig ausflippt. Dann war irgendwie Proberunde, er hat auf jeden Fall mit diesem beschissenen Eisen 7 2 Bälle ins Wasser befördert und ab dem Moment war der Hass so groß, dass er wirklich sich bei Ping gemeldet hat. Er hat gesagt, Leute, wir müssen hier eine Lösung finden.
Wir müssen reden.
Was ist jetzt die Lösung? Wir denken alle, na klar, der schmeißt sein Eisen 7 aus dem Back raus. Nein. Er ist zu Ping in den Tour-Truck. Dort wurde, eigentlich ganz einfach, ich finde es großartig, das könnten wir alle auf unser Spiel adaptieren, wenn wir ein Problem mit einem gewissen oder mit zwei Schlägern haben. Sie haben einfach die 7 wegpoliert oder weggeschmirgelt oder was auch immer und haben eine 8 eingraviert. In das Eisen 7, damit der Kopf denkt, es existiert gar kein Eisen 7 mehr im Back.
Wie genial ist das?
Also er guckt von oben auf sein Back und sieht einfach, ey geil, ich habe kein Eisen 7 mehr, da ist nirgendwo eine 7. Aber natürlich hat er noch eine 7, das ist halt die zweite 8. Also hat Ping die 8 reingraviert in die 7 und ich habe jetzt nichts Negatives mehr gehört, scheint zu funktionieren irgendwie.
Das ist echt genial. Welcher Schläger müsste dann bei dir dran glauben? Wen würdest du abschmirgeln?
Ich habe ein Problem zurzeit mit meinem Eisen 4. Da würde ich Eisen 9 drauf gravieren lassen. Dann geht es, glaube ich, ein bisschen besser. Nee, die langen Eisen sind irgendwie scheiße gerade, aber egal.
Ja.
Aber eigentlich cool. Also was passiert in dem Moment, wenn ein Profispieler auf seinen Ausstatter zugeht und sagt, Leute, das Eisen 7 kotzt mich an, dass man dann auf die Idee kommt, einfach zu sagen, es ist doch kein Eisen 7 mehr. Wir machen einfach nur 8 drauf.
Wie gut ist das?
Das ist einfach geil.
Existiert einfach nicht mehr bei ihnen im Berg. Eisen 7 ist weg. Es gibt nur noch zwei Achtereisen. Eins, das halt länger geht und eins, das kürzer geht.
Ja. Aber sowieso hatten wir an diesem Wochenende hier und da Probleme mit Schlägern. Rory McIlroy, erste Runde am Donnerstag in London, Wentworth, bei den BMW PGA Championships. Fliegt dem doch tatsächlich auf einem Par 5 beim zweiten Schlag der Schlägerkopf weg. Tschu! Aber das Problem ist ja auch noch, wenn du das dann anguckst, der Ball lag pin high, trotzdem, und zum Eagle-Putt. Aber das kam, also er hat auch komisch geguckt, als dann plötzlich das Ding da weggefeuert wurde.
Ach, da sind viele komische Dinge passiert. Also auch bei Billy Horschel dann am Ende, am Finaltag, als dann mal an der 17 bei dem Abschlag der Schläger so aus den Fingern entglitten ist und dann fast jemanden über die Rübe gehauen hat. Also irgendwie scheinen in letzter Zeit einige Schläger ein bisschen graviert zu werden, kaputt zu gehen, in der Gegend rumfliegen. Also ist eine Menge los derzeit. Also würde ich aufpassen, wenn ich auf Golfplätzen unterwegs wäre.
Ist es ein falscher Kleber, der aktuell benutzt wird? Sind wir alle in Gefahr? Wir wissen es nicht. Aber wir haben
Klebergate.
Klebergate im Golfsport. Wir haben viele Nachrichten bekommen tatsächlich dann direkt mit der Frage, was passiert denn dann eigentlich? Der Schläger wurde ja dann abgeholt, ne? Und wird dann as soon as possible repariert und darf wieder zurück ins Bag, richtig?
Korrekt, ja. Da gab es jetzt eine Regeländerung. Zuvor war es so, dass ein beschädigter Schläger nicht ersetzt werden darf. Und jetzt sagt man, grundsätzlich gilt das weiter, außer es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht zu dieser Beschädigung beigetragen hat.
Ja. Wobei wir hatten jetzt vor 2 oder 3 Wochen, hatten wir doch auf irgendeinem Turnier, da hat es dem Schiri nicht gereicht, die Beschädigung. War irgendein Driver, irgendein Schlägerblatt oder so, war ein bisschen, war das nicht auch bei Rory?
Ja, da geht es halt darum, es muss halt wirklich kaputt sein.
Das war auch bei Rory.
Es muss halt wirklich ein kaputter Schläger sein. Es darf jetzt nicht irgendwie so, mein Gott, oben ein bisschen Lack ab oder hier und da eine kleine Delle oder so. Das sind ja ganz normale Gebrauchsspuren.
Ja.
Wenn du mit dem Wedge oder mit dem Eisen irgendwie vom Sandboden schlägst oder aus dem Fairway-Bunker rausschlägst, mein Gott, dann gibt es halt einfach ein paar Schürfwunden am Schläger. Ja, und das Ding muss halt wirklich kaputt sein. Und ich glaube, das, was wir gesehen haben, da war er halt wirklich kaputt.
Da hattest du zwei Teile in der Hand.
Das ist kaputt.
Ja, und dann ist natürlich die Rory-Geschichte Teil 2 oder eigentlich schon Teil 558.000. Jetzt ist er wieder Zweiter geworden. Letzte Woche Zweiter, diese Woche Zweiter. Aber gut, ja. Billy Horschel hat auch einfach ein Ding gepattet am Schluss. Da kannst du ja nichts machen.
Soll ich dir was sagen? Ich glaube, dass das aber auch ein bisschen unfair ist ihm gegenüber. Ja, er ist jetzt Zweiter geworden. Er ist jetzt nochmal Zweiter geworden. Ja, er ist auch bei der US Open Zweiter geworden. Aber in der ersten Hälfte des Jahres hat er in Abu Dhabi gewonnen, auf der DP World Tour. Er hat die Wells Fargo Championship in Quail Hollow gewonnen, direkt nachdem er mit seinem Kumpel Shane Lowry gewonnen hat in Zürich. Also von daher, er hat schon ein paar Siege intus in diesem Jahr. Und vor allem diese 65, die er da am Sonntag gespielt hat, das war halt wirklich, also da hat er alle platt gemacht.
Ja.
Also das war ziemlich krass. Da hat er echt dominiert. Da hat er dem Schaufel mal gezeigt, wer hier sage ich mal, dass das Pint am Abend besser halten kann. Und gut, das hat dann anscheinend Schaufele ein bisschen motiviert, dann die Wochen drauf ganz gut zu sein. Aber worauf ich hinaus will, ist, ja, wie gesagt, er ist jetzt ein paar Mal Zweiter geworden, aber in der ersten Hälfte des Jahres hat er auch wiederum extrem gut gespielt und Turniere gewonnen.
Ja, er spielt ja auch ein überragendes Golf. Ich meine, wenn Billy Horschel diesen, wie viel Meter waren das gestern im Stechen, wenn er das Ding nicht locht, dann geht es ja nochmal auf die 18 quasi. Und dann geht es vielleicht anders aus. Also ich meine, das war ja auch jetzt mal ein überragender Putt. So. Und allein schon sich so nach vorne zu arbeiten am Finaltag, Rory war ja jetzt nicht die ganze Zeit in geteilter Führung, das muss man ihm ja auch zugute heißen. Also von daher gesehen, der spielt schon stabiles, sehr gutes Golf dieses Jahr. Aber es ist natürlich schon auffällig, wenn du Woche für Woche immer Zweiter wirst und immer nur auf die Nase kriegst und eigentlich bist du bist Rory McIlroy, eigentlich machst du jeden platt, allein schon durch die Tatsache, dass du es bist, sozusagen. Das ist dann schon vielleicht ein bisschen auffällig. Aber so wie er es auch im Interview gesagt hat, er ist happy mit dem, was er da erreicht hat. Er ist zufrieden mit seinem Spiel und von daher gesehen ist alles gut. Und ich meine, bei einem Rolex Series Turnier kriegst du dann doch noch ein paar Cent als Zweiter.
Ja,
so schlimm
genau,
kann's
da kriegst
ja nicht
du noch
sein.
Ein bisschen Trostgeld, das ist schon richtig.
Ja.
Wobei ich möchte auch wiederum sagen, Zille, also jemand, der so stabil immer so weit vorne dabei ist wie der Rory McIlroy, ja, der ist ja so häufig in den Top 5, dann wirst du auch nicht immer Erster, sondern dann wirst du auch öfters mal Zweiter. Ja, also von daher dürfen wir nicht vergessen, dass diese Anzahl an Zweitplätzen auch daher kommt, dass er einfach sehr häufig dort vorne ist, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern.
aus deutscher Sicht, Dr. Paul.
Ja, gute Performance. Paul, geteilter 18. Natürlich am 72. Loch ein bisschen mit, es tat ein bisschen weh, die Doppelette, Drive rechts ins Aus, aber Mai. Weißt du, Markus Brier hat mir da mal einen ziemlich guten Tipp gegeben. Er hat gesagt, bloß nicht drüber nachdenken, was man da so in diesem letzten Loch durch so einen Putt oder durch sonst irgendetwas vielleicht verloren hat oder auch nicht. Es sieht immer doof aus am 72. Loch, aber wenn es am ersten Loch gewesen wäre und er hätte am 72. Paar oder Birdie gewesen, dann hätten alle gesagt, jo, geil, hat sich nochmal auf dem 18. vorgekämpft. Also von daher ist es dann einfach nur eine Perspektivfrage. Aber man muss dann am Ende in der Gesamtbetrachtung sagen, 18. Platz beim Rolex-Turnier. Kann sich sehen lassen, ist ordentlich.
Ich würde gerne mal wissen, wessen Vorgärten da jetzt wirklich immer so betroffen sind. Ich habe durch die Sky-Übertragung habe ich erfahren, das wusste ich gar nicht, dass auch Elton John ein Anwesen in Wentworth hat.
Ja, also Wentworth ist halt ein sehr, sehr exklusiver Club.
Ja,
sehr exklusiv.
Sehr, ja klar.
Sehr exklusiv. Also ich glaube, da geht eine Mitgliedschaft in dem... Boah, ich weiß, dass wir damals mal ein Riesenthema hatten, 2016, 2017, da ging es auch um das Redesign des Clubs und inwiefern die BMW PGA Championship dort noch stattfinden soll, weil ein chinesischer Fonds hat den aufgekauft.
Ja.
Und dann ging es darum, wie wird die Mitgliedschaft gestaltet, wie wird der Golfclub jetzt noch gestaltet. Also da ging es ja auch um das Thema, dass man nur Mitglied sein kann, wenn man auch ein Anwesen gekauft hat auf dieser Wentworth-Anlage.
Und solche Anwesen sind nicht gerade klein.
Nein, das ist jetzt kein Schrebergarten, den du da kaufst. Ne? Das ist halt schon...
Die haben teilweise Helikopterlandeplätze neben dem Pool und schieß mich tot. Also
ja,
du kannst ja immer
mal
so ein
nach Hause kommen.
Wenn, ja, du musst ja da auch, wenn du über den Platz läufst und du kannst dann durch die Zäune mal so ein bisschen spickeln, machen ja auch ganz viele dann. Ja, das ist schon... Das sieht teilweise schon... Du lieber Himmel.
Das
also,
ist ein kleiner Countryside-Retreat. Kann man sich schon mal hin zurückziehen.
Oder wenn dann zwischendurch kleine Kinder mit ihren Nannies wahrscheinlich dann auf irgendwelchen geilen Fahrrädern zwischen den Zuschauern durchfahren, weil sie halt gerade zum Tennistraining wollen. Weil es gibt natürlich auch neben dem Golfplatz gibt es auch eine riesen Tennisanlage in Wentworth.
Ja.
Und da fährt man dann halt zum Training. Und das ist dann so ein ganz skurriler Moment, wenn dann so Kids mit Bodyguard und Nanny auf dem Fahrrad zwischen Hunderttausenden von gefühlten Zuschauern beim Golfturnier durchfahren, weil sie halt zum Tennis müssen, Leute. Ist ja ein ganz normaler Wochentag, Donnerstag. Da ist Tennistraining bei... Keine Ahnung, John McEnroe wahrscheinlich.
Ja, genau.
Aber ja, imposant von A bis Z. Also ist wirklich geil da.
Und ich muss auch sagen, das haben sie damals echt gut entschieden, dass sie das Turnier später ins Jahr geschoben haben. Anfang war es ja immer im Mai.
Mhm.
Und da kam ja auch Wentworth. Ich meine, London, Großbritannien ist ja jetzt auch nicht gesegnet mit jedes Jahr, jeden Tag 20 Grad und mehr.
Nee.
Da hatten sie immer riesig Probleme, vor allem mit den Grüns. Ich meine, die Fairways, die kriegst du schon immer irgendwie geregelt. Mein Gott, dann spielst du halt besser legen. Ja. Aber diese Nummer mit den Grüns, das war schon gut, dass sie das jetzt auf September gelegt haben, das Turnier, damit zumindest die Putt-Surface ein bisschen besser ist. Ah, eine Sache habe ich noch von Wentworth und da hat er mir, also da habe ich ihn komplett gefeiert. Da habe ich gesagt, auf dich trinke ich jetzt 3, 4, 5 Sangrias und was weiß ich nicht alles.
Du lieber Himmel.
Pablo Larrazabal hat ein Bild gepostet, auf dem man sieht, wie sein Ball mitten auf dem Fairway in einem Divot liegt. Hat er gesagt, Leute, ja, okay, Ball spielen, wie er liegt, schön und gut. Aber meint ihr wirklich, dass es im Sinne des Spiels ist? Meint ihr wirklich, dass es fair ist, dass wenn du einen perfekten Drive die Mitte runter zelebrierst und dich ungefähr einen halben Meter unterhalb der Erdoberfläche am unteren Boden eines Divots wiederfindest, den Ball, ist
schönes
das
Bild.
Wirklich fair? Kann das wirklich im Sinn des Spiels sein?
Nee.
Nein, nein, kann es nicht. Selbst wenn es zurückgelegt ist, ist es kacke. Weil es gibt auch viele Golfplätze, wo du kein Divot zurücklegen kannst, weil das pulverisiert. Gerade in Bermuda-Regionen, da geht es halt einfach nicht. Wird es mit Sand aufgefüllt. Toll, dann kann ich ihn aber auch gleich rechts in den Fairway-Bunker reinlegen. Ja? Also das ist wirklich etwas, that grinds my gears, sage ich dir. Und das finde ich eine Katastrophe. Also wenn der Grundsatz herrscht, dass man bestraft werden soll, wenn man das Fairway verfehlt, gehe ich mit der Chor. Alles in Ordnung. Bin ich komplett fein mit.
Aber nicht, wenn man es trifft.
Aber es kann doch nicht sein, dass man bestraft wird, wenn man das Fairway trifft. Also dann muss man ja auch sagen, okay, wenn jemand es verfehlt, dann wird er bestraft und wenn jemand es trifft, dann wird er belohnt.
Ja.
Und dann müssen wir per Regeln sicherstellen, dass er auch wirklich belohnt werden kann.
Du meinst, dass man dann halt einfach Scorekartenlänge oder so ähnlich
Mein Appell ist, man Free sollte daneben. Grundsätzlich auf kurzgemähter Fläche, also Fairway-Höhe und niedriger, außer Grün, innerhalb einer Griff- oder Scorekartenlänge, was auch immer man halt dann zur Hand hat, Grifflänge besser legen.
Hm. Ja, dann müssen wir das nach St. Andrews schicken oder was müssen wir machen?
Warte mal, ich habe hier einen DIN A4-Zettel, ich schreibe mal auf.
Hm?
Rule Change.
Ich meine, wenn Pablo gleich mit unterschreibt, haben wir ja auch nochmal einen namhaften Unterstützer für die Petition, die wir dann starten weltweit.
Hm. Könnt mal was hinkriegen, oder? Zille.
Finde ich gut. Finde ich auch einen Ansatz, den jeder verstehen müsste. Also da gibt es ja gar keine Diskussion eigentlich.
Weißt du, wo gibt es... Überleg mal die Runden, die du so gespielt hast, bis jetzt in deinem Leben, meinetwegen auch die Turnierrunden.
Ich bin halt selten auf dem Fairway, weißt
wo
du?
Wo dürftest du bis jetzt immer besser legen? Oder sag ich mal, oh, da ist irgendetwas, grabendes Tier, hier darfst du jetzt besser legen. Oh, hier kriegst du Erleichterung. Du kriegst doch in der Regel nie, also ganz selten, wenn du Erleichterung kriegst, dann kriegst du es ja in der Scheiße, wenn du links oder rechts bist.
Ja.
Weil der Greenkeeper da was hingeschmissen hat, was zum Abtransport bestimmt ist, weil da ein grabendes Tier ist, weil da, keine Ahnung, Biotop ist. Du darfst vom Biotop wegdroppen, wenn er nicht drin ist. Ja. Das gleiche für Biotop mit Auspfosten. Ja, also du kriegst hier nonstop Erleichterung außerhalb des Fairways, aber auf dem Fairway wird dann gesagt, ja, das ist die Natur, deal with it. So, und jetzt brauche ich was zum Abreagieren.
Was zum Abreagieren? Sollen wir über die Lift-Tour nochmal ganz kurz sprechen?
Oh ja. Lass uns doch über die Lift-Tour sprechen.
Haben wir in der letzten Folge leider nicht geschafft, beziehungsweise wir haben es wirklich nicht thematisiert. Es war ja quasi mehr oder weniger das Saisonfinale. Und jetzt geht es ja auch darum, wer darf nächstes Jahr mitspielen. Ne? Ich hab das bis heute noch nicht so ganz verstanden gehabt, aber Phil Mickelson, Mito Pereira und Pat Parris, die haben es gerade noch so in diese Top, aber wie viel, 48 geschafft? Also die dürfen wohl davon ausgehen, dass sie nächstes Jahr wieder im Topf sind. Aber Bubba Watson, Brandon Grace, Anthony Kim und noch ein anderer, die müssen jetzt wieder auf so ein Qualifikationsturnier, damit sie nächstes Jahr auf die LIV dürfen. Und jetzt, das fand ich geil, das gibt's auch nur bei der LIV. Du kannst auch eine Klausel ziehen, nach der, und jetzt Achtung, jetzt kommt ein entscheidender Satz. Du ziehst als Spieler wie Bubba Watson eine Klausel, auf der steht, oder beziehungsweise aus der aus wirtschaftlichen Gründen entschieden werden kann, dass jemand nicht absteigt. Also, dass er automatisch wieder in den Top 48 ist, weil aus wirtschaftlichen Gründen es so sein muss. Also, weißt wenn du, Bubba Watson so sagt, verdammte Hacke, ich habe in der letzten Saison leider nicht 50 Millionen verdient, sondern nur 40. Dann ist das in der LIV-Gesellschaft wahrscheinlich schon ein hohes Armutszeugnis. Und dann rettet man den armen Kerl mit dieser Klausel.
Hä? Ja, das ist halt, da sieht man halt, LIV ist halt Entertainment. Ja, da ist halt der Entertainment-Faktor einfach größer. Da geht es dann auch um andere Faktoren als einfach nur die nackte Leistung.
Ja.
Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was die alle wussten, wenn sie da unterschreiben. Ich bin mir sicher, die viele Aktionen, die LIV-Tour machen, würden die Spieler nie mitmachen. Nie. Aber es gehört halt da einfach dazu. Es ist Teil davon.
Ja, aber da geht es ja dann wirklich nochmal gar nicht um den Sport, sondern dann geht es einfach nur um Show. Ne? Also ja, genau, das ist ja der Beweis dafür, dass du gar nicht ernst genommen werden kannst, in dem Zusammenhang zumindest, dass es nicht um die sportliche Leistung geht. Wenn Bubba Watson einfach nicht gut Golf spielt, finde ich, dann muss er halt ins Qualifikationsturnier. Fertig.
Genau.
Also das ist ja der Beweis dafür. Ich habe LIV mittlerweile, ich habe keinen riesen Hals mehr oder so, ich habe es verstanden, ich finde es auch gut, gute Ansätze, es hat der DP World Tour bestimmt auch gut getan, es wurde mal aufgeweckt, der ganze Laden mal durchgerüttelt, durchgeschüttelt und man hat mal festgestellt, oh, vielleicht sollte man mal überlegen, ein bisschen moderner zu denken und nicht so wie vor 20 Jahren. Super, deswegen gut so und volle Daseinsberechtigung, aber sowas finde ich dann wiederum kacke, weil das war genau der Punkt am Anfang in der Diskussion, wo es nur darum ging, alles klar, jetzt kriegen wieder 50 Leute ein Schweinegeld in den Hals geworfen, die haben doch dann am Schluss gar keinen Bock mehr, geil Golf zu spielen, weil die sind ja dann satt. So. Ja. Und dann kommt so eine Regelung, hä? Bubba Watson hat dieses Jahr nichts gerissen, also tschüss, fertig.
Ja. Vor allem grätschen sie sich ja auch selber ab. Also die versuchen ja die ganze Zeit in diese Weltranglistenpunkte reinzukommen, in dieses System. Und da sagen sie halt, naja, es muss halt wirklich nach Leistung gehen, es muss ein Qualifikationsturnier geben, es muss es die Möglichkeit geben, Cuts zu verpassen, Leute auf- und absteigen und keine Ahnung irgendwas. Ja, und da grätschen sie sich ja jetzt selber voll rein.
Ja.
Indem sie halt eben das, indem sie halt eigentlich so ein Qualifikationsturnier machen, wo man eigentlich sagen könnte, ja geil, sie haben es gecheckt. Da können sich jetzt Leute qualifizieren und absteigen. Und diese Klausel macht es ja dann auch wiederum lächerlich und absurd.
Ja, auch nochmal passend kurz zur Lift-Tour haben wir eine Hörermail von T-Time-Hörer Julian bekommen. Der hat sich der hat sehr lachen müssen, weil es gab wohl wieder mal so ein versuchtes Meeting zwischen der Lift-Tour, also es ging wohl von der Lift-Tour aus, mit der DP World Tour, um mal ein bisschen zu bequatschen, dass man da wieder ein bisschen sich annähert, dass die Touren sich ein bisschen öffnen. Also, dass die Lift-Tour-Spieler wieder öfter mal auf der DP World Tour oder auch auf der Asia Tour irgendwie unterwegs sein können. Und ja, das ist am Schluss daran gescheitert, dass die Offiziellen der DP World Tour jegliches Angebot einfach abgelehnt haben. Tür zu, Affe tot. Ist vielleicht jetzt auch nicht so der strategisch gute Move gewesen. Weil man sich, ich habe immer das Gefühl, man ist so der alte Beleidigte, der immer behauptet, hallo, ich hab's erfunden, ich mache das seit 100 Jahren super erfolgreich, haltet ihr mal alle die Schnauze, weil wir entscheiden immer noch, wie der Hase läuft. Was ja de facto nicht mehr so ist.
Nein.
So schade eigentlich. Weil jetzt wäre doch der richtige Punkt zu sagen, okay, wir nehmen die positiven Vibes irgendwie mit und versuchen jetzt den Golfsport wieder nach vorne zu hasseln. Aber irgendwie ja. Machen sie dann doch wieder die Tür zu. Wobei, wir sind jetzt bei den Verhandlungen und bei den Gesprächen nicht dabei. Wir wissen noch nicht, was im Hintergrund noch so alles läuft. Aber was an dem Punkt ja auch wieder komisch ist, das hast du ja auch ganz oft betont, die DP World Tour ist ja von den Mitgliedern, wie sagst du immer, getragen.
Eigentlich schon. Es ist eine Limited by Share in Großbritannien. Das heißt, du hast so eine Verquickung aus dem EV,
ja.
Also eine Non-Profit. Deswegen auch Mitglieder geführt, mit einer Art GmbH.
So, und die Mitglieder haben von diesem ganzen abgesagten Treffen wohl wieder mal nichts gewusst. Das heißt, die Spieler wurden wieder außen vor gelassen.
Ja, die Spieler, die
sind immer... Das ist nicht gut.
Das ist überhaupt nicht gut. Die sind immer außen vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wobei, und ich finde es ganz gut, dass du das auch wiederum so ein bisschen eingeschränkt hast. Das ist so ein Zitat, an das ich ab und zu mal denken muss, von Itachi heißt der. Ich weiß nicht, wer das war oder was er getan hat. Das ist der einzige Name, an den ich mich jetzt so grob erinnern kann. Wir sehen und urteilen immer nur Entscheidungen, aber nie die Optionen.
Itachi, wer kennt ihn nicht?
Wer kennt ihn nicht, den guten alten Itachi, ne? Das heißt, in anderen Worten, wir haben keine Ahnung, was da für Hintergründe sind. Vielleicht war das auch so nach dem Motto, okay, wisst ihr was, wozu brauchen wir überhaupt noch die DP World Tour? Ganz ehrlich, lass uns doch einfach eine weltweite Tour unter Führung der PGA Tour machen.
Ja.
Und Liv sitzt da oben drauf und DP World Tour geht jetzt in Grund und Boden, ja? Und wenn das jetzt so eine Option gewesen wäre, wir stampfen die DP World Tour ein, dass dann natürlich die Alteingesessenen, die ja auch davon leben, dann vielleicht sagen, okay, wir sagen den Spielern nicht Bescheid, sagen das quasi einfach ab und hoffen, dass da keiner was erfährt und Gras über die Sache, dass die dann natürlich da ein bisschen allergisch drauf reagieren, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Aber damit will ich nicht sagen, dass das irgendwie, dass da was dran ist an meiner Hypothese. Aber ich könnte mir dann so ein Verhalten unter solchen Umständen gut vorstellen.
Tee Time, der Golf-Podcast.
Übrigens, ein paar Lift-Tour-Spieler können jetzt auf der DP World Tour mitspielen, ne? John Rahm,
ja.
Und Tyrrell Hatton werden dabei sein bei der Alfred Dunhill Links Championship. Ian Poulter hat versucht, eine Einladung zu kriegen, aber das hat die DP World Tour nicht stattgegeben.
Ja, weil er letztes Jahr wohl gesagt hat, er möchte nicht mehr Teil der DP World Tour sein. Also er ist ja wohl richtig ausgetreten aus dem Verein. Mhm.
Ist er jetzt auch, hat seine Mitgliedschaft niedergelegt, genauso wie ein Lee Westwood, Henrik Stenson oder Sergio Garcia. Also da gab es jetzt wirklich den kompletten Bruch. Tyrrell und John Rahm, die versuchen noch so ein bisschen die Verbindung zu halten. Klar, weil sie auch Ryder Cup spielen wollen und auch politisch Ryder Cup spielen müssen.
Ja.
Ja, also du kannst jetzt nicht als Europäer in den Ryder Cup reingehen ohne diese Jungs da. Brooks Koepka wird übrigens auch dabei sein bei der Alfred Dunhill Links.
Oh. Sowieso ein cooles Turnier, finde ich.
Hammer-Turnier. Geiles Turnier.
Dann, wünschen wir allen, die crank sind, unserem Bernd und allen anderen gute Besserung. Nächste Woche, da ein Thema, das haben wir jetzt heute nicht mehr geschafft, Das hatte Bernd im Internet gefunden, in diesem großen, weiten Internet oder auf Instagram. Und ich finde, das ist mal ein Thema, über das wir auch hier in Tea Time, der Golf-Podcast, unbedingt mal sprechen müssen. Diese ganzen komischen Golf-Business-Termine. Weil man auf dem Golfplatz immer noch die geilsten Deals der Welt macht, die coolsten Leute kennenlernt. Die Leute haben die geilsten Schlitten, die coolsten Klamotten, die dicksten Geldbeutel. Meine Herren, wenn du big im Business werden willst, dann zieh dir eine geile Klamotte an und geh in einen Golfclub. Du gehst rein und gehst als Millionär wieder raus. Wenn du dich für das richtige Business-Event anmeldest, und da gibt's ja Milliarden. Ich war, ja gut. Reden wir vielleicht nächste Woche mal drüber. Vielleicht ganz kurz, das hat Bernd mir geschickt gehabt. Wir hören mal in die ersten Sekunden rein, dann wisst ihr, was ich meine.
In Amerika ist es so, dass Geschäftsleute erstmal eine Runde Golf spielen, bevor sie miteinander Geschäfte machen. Weil auf dem Golfplatz zeigst du alle deine Emotionen. Und darum auf dem Golfplatz triffst du die interessantesten Menschen. Weil Menschen bewegen sich immer in gleichen Kreisen. Geh dahin, wo deine Kunden sind. Und dann mach aus Freunden Kunden. So easy. Do it. Let's rock.
Sorry. Wir hören es uns nächste Woche dann nochmal in voller Länge an. Mir wird sofort schlecht, wenn ich sowas höre. Ich finde das so... Mann! Und dann immer so, auch so Leute, die versuchen, in Golfclubs irgendwelche Business-Termine zu machen. So Events. Und dann sind irgendwelche Speaker da, wo du immer denkst, okay, der erzählt jetzt was, aber was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Wir stehen wieder doof auf der Terrasse rum und prosten uns zu und denken, wir sind auf einem geilen Event und am Ende geht jeder nach Hause und es ist nichts passiert. Gar nichts. Wenn ihr auch solche Events bei euch im Club habt oder denkt, hey, das könnte in unser Diskussionsthema mal reinpassen, dann schickt uns das gerne. Und ich finde es schön, wenn wir dann nächste Woche dann mal ausführlichst drüber sprechen, denn auch Tourspieler oder ehemalige Tourspieler werden ja gerne zu solchen Events dann, ich darf das sagen, weil ich bin außenstehender Beobachter, sie werden benutzt. Sie werden benutzt mit Aussagen wie, das ist auch für dich ganz toll, weil dann lernst du auch nochmal ein paar neue Leute kennen und außerdem mit unserer Social-Media-Reichweite bringen wir dich ganz weit nach vorne, wenn wir teilen, dass du Teil dieses Events bist, dann geht's richtig los. Naja, nächste Woche mehr zu dem Thema. Wenn ihr dazu auch noch was loswerden wollt, schreibt uns gerne. Bis dahin, gesund bleiben und danke fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.